okay, jetzt hast du eine bestimmte Erfahrung, jetzt weißt du, wie bestimmte Sachen funktionieren, jetzt finde doch mal raus, wer du bist. Du musst nicht deren Welt für sie erklären, das haben die schon. Ich möchte, dass sie in meine weirde Welt hineinkommen.
Herzlich willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Pasun Arjand aus Berlin. Pasun tritt seit 10 Jahren als Stand-Up-Comedian auf, seit ein paar Jahren auch hauptberuflich. In Berlin kann man ihm gut und gerne mal über den Weg laufen, zum Beispiel bei seiner eigenen Show Corti Comedy. Oder ihr kennt ihn vielleicht auch aus der ZDF-Serie Heroes aus dem Leben von Comedians. Da gab es in Staffel 2 mal eine Folge mit Pasun. Von ihm hören wir jetzt ein Bit über das Fahrradfahren in Berlin. Die Aufnahme stammt heute vom Stuttgarter Comedy Clash aus dem November 2019. Jetzt viel Spaß mit Pasun Arjand.
Ja, ich bin Berliner, ich bin einer dieser echten Berliner. Warum? Weil ich absolut pleite bin. Bin so pleite, ich habe mir letzten Salat gemacht. Nur aus Zwiebeln. Ja, ein Zwiebelsalat. Das ist das einzige Gericht auf der Welt, wo du beim Vorbereiten und Essen heulen musst. Das ist der Hauptgrund, warum ich so einen kleinen Hass entwickelt habe an Menschen, die sich Sachen leisten können, die ich mir nicht leisten kann. Ich hasse Menschen mit E-Bikes, elektrische Fahrräder. Und das Problem ist, diese Leute erkennst du immer sofort. Das sind die einzigen Menschen auf dem Fahrrad, die immer glücklich sind. Die fahren so durch die Gegend. Bäume, wow! Ich bin ein ganz normaler Fahrradfahrer. Das heißt, ich bin nie glücklich auf meinem verfetten Fahrrad. Hat einen einfachen Grund, ich bin vollkommen außer Form. Ich gehöre nicht auf dieses Gerät, okay? Der einzige Weg für mich, von A nach B mit dem Fahrrad zu kommen, ist Wut. Ich habe keine Kondition, ich bin einfach nur wütend. Und wenn du außer Form, außer Atem und wütend bist, dann ist das Letzte, was du willst, dass sich irgendein Schnösel mit seinem verdammten E-Bike überholt. Ich wurde mal von einem Typen überholt, während er die Melodie zu Always Look on the Bright Side gesummt hat. Wisst ihr, was ich summe, wenn ich Fahrrad fahre? Das ist die Melodie des Todes, die ich summe. Ganz schlimm ist, wenn du einen Hügel hochfahren musst. Ja? Wir haben nicht so viele Hügel in Berlin, aber die, die wir haben, sind verdammt steil. Ich komme aus Kreuzberg und der Hügel, den ich immer benutzen muss, ist für mich persönlich die Tour de France. Jedes Mal. Der einzige Unterschied ist, da steht keiner am Straßenrand, der dir Snacks gibt oder dich anfeuert. Komm schon, Fetti, hier ist ein Snickers, du noch 20 Meter, komm schon! Nein, da stehen irgendwelche Araber, die verkaufen dir Gras, Mann. Und das Problem ist, die sind zu Fuß genauso schnell wie ich auf dem verfickten Fahrrad. Ich werd die nie los, während ich da hochstapel. So, die so, hey, Fetti! Komm schon, kauf Gras, Mann, komm schon! Gemeine Wichser. Aber auch extrem clever, weil die gemerkt haben, okay, der Dicke braucht kein Gras. Der braucht Luft. Das ist der Hauptgrund, warum mindestens einer von denen immer an diesem Hügel steht, wenn ich da ankomme und der ist so, hey, Habibi, für 20 Euro schieben wir dich hoch, ha? Huh? Huh? Und weißt du was? Ich esse Zwiebelsalat, aber es gibt Momente, wo du denkst, ach, man gönnt sich ja sonst nichts. Achmed, yalla! Ich liebe das. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Hügel ist der Hügel, wo viele Touris in Berlin hingehen, abends, um sich ihr Gras zu kaufen. Das sind junge Menschen von überall, die unsicher sind. Die stehen da. Die sehen die ganzen Araber und denken sich, oh shit. Zu welchen von den braunen Männern sollen wir jetzt gehen? Und dann sehen die mich. Einen großen, tätowierten braunen Mann. Auf dem Fahrrad. der geschoben wird von drei kleineren braunen Männern. Und für einige Sekunden, für einige Touristen bin ich der König der Araber.
Ich bin eine Person Ernesto Argent. Ich mache jetzt Stand-up seit wirklich über 10 Jahren. Am 19. März 2011 habe ich auf Englisch im Kookaburra in Berlin angefangen und lebe mittlerweile seit 2,5 Jahren fest davon und bin wahrscheinlich einer der besten, unbekanntesten Comedians Deutschlands. Ich habe mit Stand-up angefangen, als mir bewusst wurde, dass es in Berlin die Möglichkeit gibt, auf Englisch aufzutreten, weil ich habe vorher nicht wirklich viel deutsche Comedy geguckt. Meine Heroes über Jahre waren halt die Amerikaner, besonders Louis, Bill Burr und Patrice O'Neill. Und ich habe dann an einem Tag, an dem ich in diesem Hostel gearbeitet habe, in der Rezeption, festgestellt, dass jemand eine Show hat, nicht weit weg. Und ich habe diese Person gefragt, wie einfach das ist, da aufzutreten. Und ich meinte, ja, aber es wäre mein erstes Mal. Und sie meinte, ja, dann wirst du definitiv tiefen Spot bekommen und habe Käse gegessen und Wein getrunken und habe dann 7 Minuten extrem auf der Bühne gebombt, wusste aber nach dem Bombing, das ist, was ich will, weil ich wollte davor irgendwas machen, künstlerisch, habe über Jahre gedacht, ich bin ein Fotograf oder keine Ahnung was und in dem Moment wusste ich, okay, Stand-Up-Comedy und es hat dann wirklich Jahre gedauert, bis ich so eine was in den Stimmen entwickelt habe und dann hat es wieder Jahre gedauert, bis ich selbstbewusst war, diese Stimme so zu präsentieren, dass es funny ist. Und um ehrlich zu sein, hat es definitiv fast 10 Jahre gedauert, bis ich von mir wusste, wie ich meine Jokes schreibe. Ich war den ganzen Tag nervös, aber ich wusste, ich brauche eine Art von Energie und ich bin dann in diesen Rewe gegangen, weil ich definitiv einen Wein holen wollte und das Einzige, was mich angesprochen hat, war mein Lieblingskäse und das ist dieser Old Amsterdamer und da war er da und den habe ich mitgenommen und ich glaube, das war wirklich fast das Einzige, was ich an dem Tag gegessen habe. Weil ich war der Meinung, okay, wenn ich zu viel esse, ist die Möglichkeit da, dass ich mich übergebe. Obwohl ich noch nie jemand war, der so nervös war, der sich übergeben musste. Ich meine, ich war schon immer gut darin, irgendwie Referate und sowas zu halten, aber ich wusste, das ist was anderes. Und ich glaube, der Hauptgrund war, weil ich wusste, dass viele meiner Freunde da sein werden. Aber komischerweise, der Grund, warum so viele meiner Freunde dabei waren, war auch der Grund, warum ich dann in dem Moment, als ich in diesen Comedy-Club reingelaufen bin, so ruhig wurde. Ich dachte, wow, der Raum ist voll und es waren wirklich fast 150 Leute für die Show da und allein 12 bis 13 Leute sind für mich da und es war so ein Auffangnetz. Egal was passiert, da sind genug Leute, mit denen du später noch irgendwie was trinken gehen kannst und ich glaube, das war auch der Grund, warum dann der Abend irgendwie nicht enden wollte, weil ich war so high on life nach meinem Auftritt. Ich konnte nicht schlafen und bin dann wirklich von Bar zu Bar mit den Leuten gezogen. Und zum Schluss waren um 7 Uhr morgens nur noch 3 Schotten übrig. Und die haben dann auch schlapp gemacht. Und ich bin dann nach Hause und konnte immer noch nicht schlafen, weil ich wusste, wow, okay, das ist passiert. Und ich hatte ja schon immer extrem viel Erfahrung, was Drogen angeht. Aber das war ein anderes High. Das war so, ja, das war so lebensbejahend. Normalerweise sind Highs, wenn du drin bist, ja, extrem geil und du bist motiviert weiterzugehen, aber danach kommt ein Comedown und irgendwie wollte bei dem High kein Comedown sich einschleichen, bis ich dann wieder aufgetreten bin und nochmal gebombt bin und mir dann klar wurde, okay, das ist jetzt mal die nächsten Wochen wahrscheinlich deine Zukunft und das war's auch für fast, ja, für fast 5 Monate war Bombing wirklich die Normalität. Bis ich dann dieses eine Kill hatte, was mir dann gezeigt hat, okay, du kannst es weitermachen. Das Bombing ist zwar, es wird sich nicht einstellen, aber die Möglichkeit, dass du in einigen Jahren wirklich witzig bist, ist gegeben. Mach weiter. Ich bin in Stand-Up reingekommen und hatte aber nicht diesen, so, oh, ich muss an diesen 5-Jahres-Plan. Ich habe dann so, oh, ich muss das und das erreichen und das und das. Ich habe jahrelang Stand-Up auf YouTube geguckt und war so verliebt in diese Idee und hatte gar nicht selber die Idee, das selber irgendwann zu machen. Ich war einfach nur fasziniert davon, was Menschen in der Lage sind, mit einem Mikro zu machen. Über 90 Minuten lang Tausende von Leuten so zu inspirieren, dass sie in ihren Köpfen drin sind. Und das war für mich so faszinierend. Und dann habe ich es selber gemacht. Und die ersten Monate war das sowas wie ein Ventil in meinem Leben. Ich hatte diesen Hosteljob, in dem ich irgendwie die Ambitionen hatte, irgendwie ins Management, also dieses untere Management reinzukommen, das Hostel irgendwann vielleicht zu leiten. So, das war so im Hintergrund in meinem Kopf. Und auf einmal kam dieses Beast Comedy und es war am Anfang für mich nicht so, okay, das ist jetzt deine Bestimmung für die Zukunft. Ich wusste einfach nur, ich habe endlich was gefunden, was ich künstlerisch machen kann, weil ich war weder begabt in Fotografie, Musik, in Zeichnen. Ich wollte aber immer Künstler sein, weil ich der Meinung bin, ich habe die Seele eines Künstlers. Ich sage das, weil ich extrem faul bin und angeblich ist Faulheit ein Zeichen von extremer Intelligenz und ein Zeichen von Kreativität. Das sagen wahrscheinlich viele faule Menschen. Und deswegen war für mich der Anfang, was Stand-up anging, einfach nur ein Betätigungsfeld. Ich wollte unbedingt mehr lernen. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Ich wollte auch wissen, ob ich wirklich in der Lage bin, weil so das Selbstbewusstsein irgendwie irgendwo oben zu stehen und einfach zu reden hatte ich schon immer. Aber ich wollte dann wirklich sehen, okay, ist das möglich, dann auch so witzig zu sein? Und ich habe dann gemerkt, was für unglaublich coole Menschen sich in diesem Mini-Kosmos befinden. Und das war dann sehr, sehr einfach, mit vielen Leuten Anschluss zu finden. Das sind ja auch genau wie ich dann Leute gewesen, die die gleichen Comedians gemocht und geliebt haben. Und deswegen war das einfach. Nur, ich weiß noch, es ging über 5 Monate und es gab ab und zu so kleine Momente in dem Set, wo du gemerkt hast, oh, ein genuine laugh. Aber es war eine Menge Arbeit und du hast Sachen gemacht, von denen du überzeugt warst, das wird killen und da kam nichts an. Aber es ist ja natürlich, weil du am Anfang weder die Performance drauf hast, noch weißt, wie wirklich technisch ein Witz aufgebaut ist. Und ich hatte einfach dieses Bestreben. Ich hatte mir gesagt, okay, du hast diesen einen Gig, der ist ziemlich wichtig, weil nicht viele Leute kriegen einen Spot. Du kriegst 5 Minuten und du musst da wirklich zeigen, dass du das hier wirklich drauf hast und was machst. Und ich habe wirklich 10 Tage dafür, wirklich jeden Tag bei mir zu Hause, nach der Arbeit, vor der Arbeit, je nachdem, wann die Schicht war, immer daran gearbeitet. Und das war das erste Mal, wo ich in meinem Zimmer stand mit einem Deo in der Hand und das vorgesagt habe. So, das war so die Evolutionsstufe in meinem Schreiben. Davor saß ich und habe was geschrieben und habe drüber nachgedacht. Aber es war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, steh doch mal auf und sag's einfach. Und das hat mir geholfen, bestimmte Sachen schneller zu begreifen. Und ich hatte ein 5-Minuten-Set und ich bin dann zu dieser Show gegangen und die Show hieß Comedy at Joe's Bar, war im Prenzlauer Berg und es war einer dieser letzten, ja, dieser letzten Enklaven des Cool in Prenzlauer Berg. Du konntest merken, okay, Prenzlauer Berg verändert sich gerade und hier ist diese Spelunke, wo irgend so ein verrückter Typ, der jahrelang durch die Welt gereist ist, jetzt seit 5, 4, 6 Jahren eine Kneipe in Berlin-Prenzlauer Berg hat, die wahrscheinlich bald nicht mehr da sein wird, der hat eine Comedy-Show und ich habe diese 5 Minuten gemacht, ich war Vorletzter, ohne Scheiß, das war ein absoluter Kill. Das war so ein Kill, der wirklich alle 20 bis 25 Sekunden Reaktion hervorgebracht hat. Das war so ein Kill, dass der Moderator Paul Salamoni, the Godfather of Comedy in Berlin, wie wir ihn jetzt nennen, wirklich mit einem riesigen, überraschten Gesicht auf die Bühne kam und mich anguckte, dude, that was a kill. Also er war erfreut, aber auch so überrascht, weil er mich ja die letzten Monate gesehen hat und sah, was da an Untiefen des Nichtwitzigseins wirklich da hervorkommen kann. Und das war so ein Moment, wo ich dann runtergegangen bin. Ich habe noch das Set von meinem extrem guten Freund Chris Davis mir angeguckt. Wir haben noch ein Bier getrunken, aber ich hatte wirklich das Bedürfnis, einfach nach Hause zu gehen. Ich wollte allein sein mit diesem Kill. Ich wollte psychologisch mich endlich mit dieser Tatsache anfreunden. Ja, wenn du eine gewisse Arbeit reinsteckst und wirklich das willst, dann kommt was dabei raus. Und dann kommen einfach Jahre des Scheiterns und des Zweifelns. Und dann ist es gut, wenn man so einen Kill hat. Besonders, wenn man über Monate vorher nicht einen Kill hatte und weiß, ja, es war scheiße und dann hattest du es, mach weiter. Und ja, es hat wirklich 4 Jahre lang gedauert, bis ich wirklich der Meinung war, ich habe eine bestimmte Stimme. Ich meine, davor gab es Momente, wo ich in bestimmten Open Mics, ja, dass einige Sachen funktioniert hatten, aber ein Kill für einen Comedian ist dieses unaufhörliche Lachen, das in einem Rhythmus verfällt, was dann über Minuten lang geht. Das ist ein Kill. Und das ist ja das, was viele Leute glauben. Wenn du im Alltag witzig bist, dann wirst du auch irgendwie auch auf der Bühne irgendwann witzig sein. Das kann sein, muss aber zwangsläufig nicht, weil das Wichtigste beim Stand-up ist, du musst lernen, diese Psychologie dahinter zu verstehen. Okay, es geht auch nebensächlich daher zu wissen, was ein Setup ist und wie man eine Punchline konstruiert und wie man eine Prämisse findet, die so spannend ist, dass man die nur einmal sagt und dass sich sofort ein bestimmtes Bild in den Köpfen der Menschen begibt. Aber das Wichtigste in den ersten Jahren ist wirklich diese Psychologie der Performance. Du bist vor Leuten, das ist keine natürliche Sache eigentlich. Das ist der Grund, warum Menschen rumlaufen und angeben, die größte Angst in ihrem Leben ist, vor Leuten zu sprechen, weil das Leuten wirklich Angst macht. Warum? Weil etwas instinktiv in dir passiert. Es kommt der Fight-of-Flight-Modus. Du wirst vollgeballert mit Adrenochrom, mit allen Endorphinen und du weißt aber in dem Moment nicht wirklich, wie du damit umgehen sollst. Dein ganzes Wesen sagt, lauf weg. Aber als Stand-Up-Comedian musst du dieses Gefühl so umwandeln, dass du sagst, nee, ich will diesen sogenannten Konflikt jetzt. Und die ersten Jahre sind wirklich das. Du musst über diese psychologische Grenze hinweg, dass du dann auf einmal merkst, okay, deren Scheiße stinkt auch, okay? Keiner von diesen Leuten guckt mich an und ist sofort nur auf meine Unsicherheiten fixiert. Außerdem kann ich diese Unsicherheiten jetzt kontrollieren. Ich kann das in bestimmte Bahnen lenken. Und ich glaube, eines der wichtigsten Momente für mich, und es war auch eine Evolutionsstufe in meinem Stand-up, so wie das erste Mal und das erste Mal killen, war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche einen bestimmten moralischen Kompass, was meinen Stand-up angeht. Was will ich hier oben machen? Weil bis dahin, ich kam schon in eine Gegend, wo ich bestimmte technische Sachen aufgeschnappt hatte und ich wusste, wie ich Leute zum Lachen bringe, indem ich nachdenke, okay, was mögen die wahrscheinlich? Denk doch mal, oh, das ist heute jetzt im Moment in und das könnte funktionieren. Und das wurde mir dann irgendwann aber zu lästig, weil ich dann gemerkt habe, okay, du machst jetzt gerade einen Stand-up, den du selber wahrscheinlich niemals gucken würdest. Du caterst. Ich glaube, einer der wichtigsten Momente für meine Stand-up-Karriere war, als ich auf Patrice O'Neill gestoßen bin. Weil das, was ich sofort gelernt habe, erstens die Tatsache, dass er wahrscheinlich einer der besten Comedian aller Zeiten war. Und die zweite Tatsache war einfach dieses Ding, was er sich vorgenommen, okay, ich werde das sagen, was ich für witzig empfinde. Und es ist mir egal, wie verstörend und verletzend das für Menschen sein kann. Und das war sein moralischer Kompass. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, ich möchte auch diesen moralischen Kompass. Ich habe nur für mich entdeckt, okay, du brauchst einen gewissen Anreiz. Und dann habe ich gemerkt, okay, fuck, ich möchte die Leute damit zum Lachen bringen, was ich glaube, was witzig ist. Und das war die nächste Evolutionsstufe, die dann dazu geführt hat, für mich zu entdecken, okay, jetzt hast du eine bestimmte Erfahrung, jetzt weißt du, wie bestimmte Sachen funktionieren, jetzt finde doch mal raus, wer du bist. Und ich glaube, das ist das, was Stand-up, guten Stand-up im Endeffekt ausmacht. Das ist halt die Verschmelzung von bestimmten Techniken und Erfahrungen mit der Tatsache, dass du unbedingt über deine Persönlichkeit aus die witzigen Sachen finden musst und die Leute in deine Welt holen musst. Du musst nicht deren Welt für sie erklären. Das machen viele Comedian. Du musst nicht irgendwelche Beispiele aus ihrem Leben benutzen, um sie zum Lachen zu bringen. Das haben die schon. Ich möchte, dass sie in meine weirde Welt hineinkommen, die gefüllt ist mit Berlin-typischen Sachen wie Sex, Drugs und psychotelischen Drogen und fucking funny people. Und ich möchte denen zeigen, okay, ihr müsst nicht das leben, was ich lebe, aber wenn ihr authentische und freie Comedy mögt, dann werdet ihr mir einfach irgendwann folgen. Und das ist das, was ich, glaube ich, nach 4, 4,5 Jahren gemerkt habe. Okay, Comedy allein ist für dich in dem Sinne jetzt nach 4 Jahren einfach, aber so eine Comedy, die dich begeistert, wie kommst du dahin? Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich dann aber auch gemerkt habe, okay, dann ist Englisch aber für mich wahrscheinlich nicht das Ende dieses ganzen Games. Und so nach 4,5, fast 5 Jahren bin ich dann auch rübergewechselt auf Deutsch. Ich glaube, erst als ich gemerkt habe, okay, ich bin in beiden Sprachen witzig und ich habe das Bestreben, einzigartig zu sein, originelle Sachen zu machen und irgendwie meine Stimme weiterzuentwickeln, kam dann auch der Gedanke, okay, dann musst du das irgendwann auch so professionell angehen, dass du davon lebst. Und dann kam die nächste Stufe, was Comedy angeht. Okay, fuck, dann muss ich jetzt richtig Arbeit reinstecken. Und das ist dann die nächste Stufe des Bombings. Denn jetzt bombst du und hast Angst, weil, oh mein Gott, was ist, wenn ich zu viel bombe und es nicht schaffe? Was ist, wenn ich nur witzig auf Englisch bin? Und das sind so die anderen Stufen, die du durchläufst. Und gleichzeitig kommt dann auch diese Bitterkeit, weil du merkst, ah, eigentlich bin ich doch witzig und ich kriege aber nicht die gleichen Möglichkeiten. Und dann hast du ein paar Jahre einfach so das Gefühl, ah, die hassen dich, du bist zu gut für Leute, und das werden nämlich nicht gebucht. Und das führt zu dieser nächsten Evolutionsstufe, wo du merkst, der einzige Weg raus aus so einer Misere ist, noch besser zu werden. Noch besser Bits, noch mehr Performance. Und dann kommt die Stage Time. Und ich hatte halt das Glück, in einer Stadt zu wohnen, in einer Szene aufzuwachsen als Comedian, die ich mit selber aufgebaut habe, wo Stage Time für mich in einer Zeit, wo ich das gebraucht habe, kein Problem war. Es gab Wochen, wo ich wirklich, wenn du beide Sprachen zusammenfasst, fast 14, 15 Mal auf der Bühne war. Auch wenn die Bits oder die Comedy von da für mich jetzt nicht mehr relevant ist, es ging damals um dieses Schleifen, dieses Handwerkliche. Aber das Problem ist, dass viele Leute glauben, dass wenn du das Handwerkliche erstmal hast, dann bist du fertig. Das Ding ist, wir wollen keine Handwerker sein. Wir wollen keine Fliesenleger sein. Ich muss wissen, wie man Fliesen legt, aber ich will kein Fliesenleger sein. Ja, ich möchte einen Palast bauen und keine Toilette. Deswegen, wenn man erstmal das Handwerkliche mitbekommen hat, kommt es dann darauf an, das dann auch auf eine Art und Weise nach hinten zu stellen. Das ist das, was ich jetzt nach 10 Jahren merke. Mein Gehirn ist darauf so geeicht, ich weiß, wie ich eine Prämisse zusammenschreibe, wie ich das dann so schleife, dass die Punchlines dazu passen, wie ich das strukturell umstellen muss, entweder auf Papier oder in meinem Kopf, dass es noch besser wird. Ich weiß das. Das heißt, ich muss damit aktiv nicht mehr irgendwo vorsitzen und denken, okay, Prämisse, Punchline, sondern ich bin einfach mittlerweile in diesem Fluss gedanklich, dass ich einfach in dem Sinne schon funny denke. So, und jetzt bin ich in dem Moment, wo das sich mit diesem Anzahl an Stunden auf der Bühne gepaart für mich zu so einem Positiven wendet, weil ich ganz genau weiß, bevor ich schon auf die Bühne gehe, was ich für gut halte, was ich rausschneiden kann, obwohl es witzig ist, aber nicht passt, weil es einfach, ja, zu einfach ist. Es ist die erste Punchline. Manchmal ist es gut, die erste Punchline aufzuschreiben, weil du dann durch die erste Punchline in deinem Gehirn oder auf dem Papier zu weiteren besseren kommst. Ich musste lernen, wirklich dann diese erste Punchline, die wahrscheinlich unoriginell ist, dann auch zu töten. Das E-Bike-Bit ist eigentlich einer dieser ersten Witze, von denen ich wusste, okay, fuck, du bist auf einer guten Spur. Erstens ist es in beiden Sprachen entstanden. Eigentlich, um ehrlich zu sein, der Anfang des Bits, also die Anfangswochen und Monate waren auf Englisch. Und ich war dann auch ein bisschen geil drauf, das auch jetzt sofort auf Deutsch zu machen. Und ich muss sagen, ich war super überrascht über die Tatsache, wie es funktioniert hat. Und ich bin mir sicher, es war auch in dem Moment eines der emotionalsten Bits, die ich hatte. Das war so die Anfangszeit für mich, dass ich angefangen habe, in Berlin Fahrrad zu fahren. Es war eine unglaubliche Zäsur in meinem Leben, ohne Scheiß. Denn wenige Wochen davor hatte ich ein Zusammenbruch in dem Sinne, dass ich nicht zusammengebrochen bin, aber ich hatte eine Epiphanie über mein Leben. Ja, ich hatte am Tag vorher, also ich hatte von 8 bis 16 Uhr gearbeitet in dem Hostel, hatte dann wahrscheinlich den ganzen Tag nur Müll gegessen, also alles, was man sich bestellen kann und danach auch. Bin dann wahrscheinlich nach Hause, habe ein Set vorbereitet, bin zu dem Auftritt und das war früher damit verbunden, dass ich eine Menge trinke. Und ich musste wirklich einordnen, eine Menge trinken für mich damals war, wenn du über den Tag verteilt siehst, kann es sein, dass es über 11, 10 Biere sind, 0,5er. Und es war auch keine Situation, in der ich dann super betrunken war. Ich hatte dann halt angefangen um 6 auf der Dachterrasse von dem Hostel, wo ich gearbeitet habe, mit einigen Leuten was zu trinken und dann zur Show. Dann trinkst du da was und nach deinem Kill trinkst du natürlich noch mehr. Und ich kam nach Hause und ich bin diese 3 Stockwerke zu meiner Wohnung hochgelaufen und ich war extrem außer Atem. Ich war absolut komplett fertig mit der Welt. Obwohl ich gerade gekillt hatte, habe ich gemerkt, dass mein Leben aus dem Ruder läuft, weil ich ernähre mich extrem schlecht, ich mache kaum Sport, ich sah aus wie ein Blob. Ja, und ich habe mir vorgenommen, okay, der beste Weg für dich, wirklich etwas anzufangen, ist eine Grundbewegung jeden Tag. Und ich wusste, okay, das bedeutet, du musst dir ein Fahrrad holen. Und ich habe mir ein Fahrrad besorgt. Das war das erste Mal nach fast Jahrzehnten, dass ich als Mensch mir ein Fahrrad besorgt habe. Wir haben mir für 350 Euro so ein cool aussehendes Fahrrad geholt, was dann aber alle 6 Monate von mir wieder repariert werden musste. Und das war der Anfang, wo ich angefangen habe, durch Berliner Straßen Fahrrad zu fahren und gemerkt habe, wie unfit ich bin. Und dieses Bit ist wirklich entstanden aus diesem Gedanken, dass ich so schuften muss. Ich muss sagen, und ich bin jetzt richtig ehrlich, also ich wurde noch nie von einem E-Bike überholt. Ich wurde noch nie von einem E-Bike überholt, während jemand irgendeine Melodie gesummt hat. Das ist das, was mein Gehirn macht. Ich bekomme ein bestimmtes Bild. Und das Bild dieses Bittes war, wie ich röchelnd auf einem Fahrrad sitze und der einzige Weg für mich von A nach B ist Wut. Da, so ist er entstanden. Und das ist eine Nebenpunchline in diesem Bit. Aber dieses Bit ist entstanden, weil ich auf dem Fahrrad saß und durch die Gegend fahre und extrem wütend auf alles war, auf alles, was an mir vorbeifährt, was ich irgendwo gesehen habe. Und ich konnte das nicht einordnen, bis meine innere Stimme meinte, ja, das ist wahrscheinlich der einzige Weg für dich, irgendwie konditionell irgendwo hinzukommen. Du holst das Letzte aus deinem Wesen raus, in dem du wütend bist. Und das war dann für mich, okay, das musst du irgendwie in einem Bit einbauen. Und über die Tatsache, dass ich auf Bühnen war, dass ich in meinem Zimmer stand und mit mir selber gesprochen habe, kam dann dieses Bild in meinem Kopf. Oh, wie cool wäre das, wenn ich einen Hügel hochfahre und mir fährt ein Typ mit einem E-Bike vorbei. Boom. Das ist eine Prämisse, die ich abarbeiten kann. Und dann denkst du, ja, okay, was sind denn die Hügel in Berlin? Boah, ja, der Hügel vom Hermannplatz hoch zur Bodinenstraße oder dem Tempelhofer Feld. Ja, geil, da stehen die ganzen Dealer. Oh, fuck, wie kann ich denn das benutzen? Dang, 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 nach ungefähr 2,5 bis 3 Monaten bekommst du so eine Joke-Struktur. Und die war immer noch nicht fertig, so wie das jetzt fertig ist. Aber die wird dann durchs Performen auf der Bühne dann so zurechtgestutzt, dass du weißt, das funktioniert. Und das ist das, was ich ja gerne den Leuten damit jetzt auch sagen möchte. Die Tatsache, dass nicht alles an dem Bit wahr ist, macht es nicht unwitziger. Es ist, manchmal sind Leute schockiert, oh mein Gott, da weiß man ja gar nicht, was man dir glauben soll. Darum geht es gar nicht. Meine Comedy ist nicht da, um euch die komplette Wahrheit hineinzuflößen. Meine Comedy ist dazu da, mit einem gewissen Grad an Wahrheit so viel Überspitzung hinzugefügt, euch zum Lachen zu bringen. Und natürlich entstehen solche Bits aus der Wahrheit meines Lebens. Nur die müssen nicht zu 100% der Wahrheit entsprechen. Das hat kein Comedian, der auf die Bühne geht, als Ziel. Das Ziel sollte schon aber sein, dass du, und ich sage das in den Namen, in den Worten des unsterblichen Jerry Smith, you gotta speak the truth, true. Das Wichtigste bei einem richtig guten Comedian ist, du musst so authentisch wie möglich sein. Die Authentizität kommt daher, dass die Leute dir vertrauen, egal um was es thematisch geht. Und dieses Vertrauen, das hat man instinktiv. Wenn man mit jemandem spricht und eine gewisse emotionale Intelligenz hat, dann kann man immer sehen, wie authentisch eine Person ist. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich jemals gelernt habe, ist, du musst als Comedian herausfinden, wann bist du im Alltag so authentisch wie möglich. Und für mich war das immer, wenn ich mit meinem Vater rede über Fußball oder Politik. Das ist der Moment, wo ich jemand gegenüber habe, der einfach nur zuhört und auf eine gewisse Art und Weise ohne Bedingungen schon stolz auf mich ist und der es interessant findet, wie ich gewisse Sachen formuliere. Und ich kenne dieses Gefühl. Ich bin recht zufrieden, ich bin sicher und ich rede einfach. Und wenn ich dieses Gefühl auf die Bühne transportiere und die Leute behandle, als wären das ja Menschen, die mir von vornherein vertrauen und mir die Möglichkeit geben, mich so auszudrücken, dann ist es einfach. Aber authentisch zu sein, bedarf auch einer gewissen Erfahrung, einfach einer Lebenserfahrung. Das ist ja der Grund, warum Menschen, die etwas älter sind, definitiv auch bessere Comedians sind. Jemand, der 22 ist, hat immer noch bestimmte Unsicherheiten, die dieser Person davon abhalten, eine gewissen Ehrlichkeit zu offenbaren, weil du nicht weißt, wie Leute reagieren. Ich bin mittlerweile im Alter, besonders durch die Erfahrung mit Comedy, wo soziale Ängste für mich wirklich nicht mehr ausschlaggebend sind. Ich merke das jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit irgendwie einen Raum teile mit anderen Menschen. Früher war das zum Beispiel Fahrstühle, so dieses auf den Boden gucken. Ich bin jemand, der sowieso schon recht groß ist und braun ist und Tattoos hat. Deswegen ist eine gewisse Autorität sowieso schon da. Aber die Tatsache, dass es mir egal ist, ob ich in diesen nächsten 17 Sekunden eine Person mir gegenüber habe, die sich unsicher fühlt und diese Unsicherheit auf mich abfährt, die ist nicht mehr gegeben. Menschen merken sofort an, wenn du unsicher bist. Und besonders Audiences wissen dann nicht, was sie tun sollen. Es ist so, du hast immer eine gewisse Anzahl an Menschen, die sind supportive, weil die denken, ah, das wird schon. Und dann sind es eine gewisse Anzahl an Menschen, die sagen, ach, ich möchte diese Unsicherheit jetzt nicht. Und dann ist die Mehrheit da, die gar nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und die sind noch schlimmer, weil die gucken einfach weg und das ist dann so eine Spirale, die nach unten führt und jeder wird noch unsicherer. Es gibt Comedians, die sich wahrscheinlich Selbstsicherheit einreden, aber die wahre Selbstsicherheit kommt, weil sie da ist. Und die kommt, und das ist mein Tipp an Comedians überall, weil es gibt Leute, die geben dir Tipps. Der einzige Tipp, den du einem neuen Comedian geben kannst, ist, so oft wie möglich auf die Bühne zu gehen und damit auch zwangsläufig so oft wie möglich zu scheitern, um endlich an den Punkt zu kommen, wo dir egal ist. Also natürlich ist dir nicht egal, dass du scheiterst, aber dieses emotionale Gefühl des Scheiterns ist nicht mehr so wie am Anfang. Du scheiterst dann nicht mehr wie viele andere Leute. Um ehrlich zu sein, als jemand, der 10 Jahre Comedy macht, sind die schönsten Momente mittlerweile, wenn du mal so ein richtiges Bombing hast. Wenn du merkst, oh, Mr. Big Chips ist noch nicht da, wo er glaubt zu sein, okay? Ho, 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 Mr. Big Chips muss noch mal ran. Und das, es gibt nichts Schöneres, ohne Scheiß. Das kommt darauf an, wie mit diesem Scheitern umgehst. Und wenn du dann diese ersten emotionalen Ausbrüche nicht mehr hast, wenn du scheiterst, dann merkst du, eines der wichtigsten Sachen als Comedian ist, wenn du scheiterst, dass du darauf reagierst. Das ist das wiederum, wenn wir von Evolutionsstufen als Comedian sprechen. Eines der größten Waffen eines Comedians sind es, wenn du auf der Bühne bist und du erzählst was nicht funktioniert, dann reagier drauf. Dann sagst du irgendwas wie so, okay, ihr mögt XY-Jokes nicht. Und die Leute merken, aha, er weiß, dass das nicht funktioniert hat. Er weiß, dass es aber auch nicht so schlimm ist. Wir folgen diesem Menschen. Das ist das. Das sind wiederum psychologische Tools, die du nur bekommst, wenn du schon tausende von Male irgendwie in einer Situation warst, die sich dieser Situation gleichen. Ich glaube, diese Selbstsicherheit kommt einfach, weil du Erfahrung hast. Und Selbstsicherheit in dem Moment, das Wort sagt es, du hast eine gewisse Sicherheit mit dir selbst. Warum? Weil du dein Selbst schon so oft erlebt hast auf einer Bühne. Du weißt, was passieren kann. Und dann merkst du, okay, so schlimm sind Sachen nicht. Und dir fällt auf, was für Vorteile du hast. Denn egal wie was funktioniert, wenn du reagierst, du hast ein Mikrofon. Deine Stimme ist lauter, du stehst erhöht, die Leute sind auf dich fixiert. Solange du nicht ein zu großes Arschloch bist, wirst du die Mehrheit auf deiner Seite haben. Und das ist das, was passiert. Denn auf der Bühne, wenn etwas nicht funktioniert, ist das wie so eine demokratische Wahl. Und die Leute wollen wissen, okay, besonders wenn du gehackelt wirst, das ist das, was ist wie so eine Präsidentschaftswahl. Okay, der Typ, der alte Präsident, der gerade verkackt hat und ein neuer Herausforderer. Und jetzt als alter Präsident musst du sofort die Mehrheit der Menschen wieder davon überzeugen, nee, folgt dem Neuen nicht. Ihr kennt mich. Ich bin funnier. Aber wenn du funny und gleichzeitig ein zu großes Arschloch bist, verlierst du diese Mehrheit. Und dann kann es sein, dass du das ganze Set verlierst, weil die Mehrheit der Menschen jetzt sich denkt, ach, wenn er schon mit dem Typen nicht umgehen kann, warum soll ich denn folgen? Selbstsicherheit kann man zwar für einen gewissen Zeitpunkt simulieren, aber auf Dauer snifft jeder Mensch heraus, wie wirklich selbstbewusst du bist. Also das Beste ist, wenn du dein Handy vor dir hast und versuchst, diese Notes zu machen. Du hörst die Lacher noch besser, wenn auf deinem Audiogerät. Weil auf der Bühne kriegst du nur eine Masse von Menschen, die lacht und vibriert. Aber auf deinem Audiogerät kannst du Nuancen sehen. Du siehst, oh wow. So kannst du auch sehen zum Beispiel, was ist eine bessere Endpunchline? Es kommt so oft vor, dass ich in einem Bit eine Punchline habe, die in der Mitte ist, aber von der ich überzeugt bin, das ist die Punchline, mit der ich dieses Bit beenden möchte. Und das ist dann die Arbeit, die du dann machen musst. Okay, wie verende ich das, dass das zum Ende auch passt strukturell? Was kann ich wegnehmen? Und dann kommt es wieder in so eine Stufe, wo du wirklich auswägen musst. Es gibt manchmal Bits, da muss ich Sachen wegschneiden, die zwar super witzig sind, aber die das Gesamtgefüge einfach stören, wo du denkst, okay, dann nehme ich das raus. Aber das Schöne ist, dass manchmal diese Punchlines unabhängig wieder zurückkommen. Es ist so ein Moment von Déjà-vu-Erlebnis. Du sitzt da und hast ein neues Bit und auf einmal kommt irgendein Klopfzeichen in deinem Kopf und denkst, ey, wir haben noch in dieser Kiste diese alte Punchline. Wollen Sie die verwenden? Und du merkst, oh fuck, es ist möglich. Und das sind so Momente, wo du merkst, okay, die Beziehung zu deinem Gehirn im Moment ist extrem fruchtvoll. Meine Stimme ist, ich habe es geschafft, rauszufiltern, wie ich Menschen am interessantesten und witzigsten ein gewisses Bild in den Kopf verpflanzen kann. Und das sind verschiedene Stilmittel, die dazu führen. Eines der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, und das gehört definitiv zur Stimme dazu oder zu allem, was Comedy ausmacht, und das ist Timing. Für mich war nach, glaube ich, 5-6 Jahren sehr schnell klar, was für mich Timing ist. Kann sein, dass es für andere Comedians was anderes ist. Für mich Timing, und das macht hauptsächlich deine Stimme aus. Timing ist diese kleinen Mini-Breaks, so diese kleinen Pausen, die man einfach hat, biologisch, wenn man ein- und ausatmet. Mein Timing ist davon beeinflusst, wie ich atme. Und diese Atmung ist sehr, sehr leicht zu beeinflussen. Je nervöser du bist, desto weniger denkst du über die Atmung nach, desto mehr Schnappatmung bekommst du, desto schneller kann es sein, dass du was vergisst. Ich habe mir sehr schnell selber beigebracht, gewisse Pausen zu nehmen, wo ich dann ein- und ausatme. Und das führt dazu, dass ich einen bestimmten Rhythmus bekomme beim Sprechen. Und ich glaube, die Stimme ist die Zusammensetzung von deinem Timing, von deinem Performance-Können und inwiefern du gewillt bist, Leuten deine größten und ja Untiefen zu zeigen. Nicht komplett, aber du reißt ab und zu etwas auf und sagst, guck mal rein, und dann machst du es wieder zu und versuchst dann mit verschiedenen Sachen sie davon abzulenken, tiefer in die Materie einzutauchen. Aber du gibst den Leuten schon einen Einblick so ein bisschen in deine Seele. Aber dafür musst du erkennen, was für eine Seele du hast. Und ich glaube, die Stimme kommt zum Schluss am besten zum Vorschein, wenn du von dir selber einen gewissen Wissensstand hast, wer du bist. Und ich glaube, nach fast 40 Jahren weiß man schon so ungefähr, wer man ist. Ich glaube, die Stimme eines Comedians ist wichtig, weil es am Anfang einer Stimme bedarf. Aber wenn du einmal die Stimme hast, alleine die Stimme reicht nicht. Denn jeder kann rumlaufen und irgendeine Sache sagen, aber es kommt darauf an, ob diese Sache auch irgendwie einen bestimmten Nachklang findet in den Leuten, die es hören. Da geht's ohne Stimme nicht, aber das Material wird definitiv von der Persönlichkeit des Comedians bestimmt. Auch wie sehr diese Persönlichkeit interessiert ist an einem Austausch. Weil es gibt viele Comedians, die dann irgendwie sagen, okay, ich möchte nicht meine Persönlichkeit offenbaren, ich gehe einfach direkt zu den Sachen, von denen ich der Meinung bin, die funktionieren. Tretroller, ja, die sind überall, alle hassen sie es, let's go, let's do 15 minutes about Tretroller. Und das kannst du auch machen, wenn du eine gute Stimme hast, aber die Stimme dann allein macht dieses Thema nicht interessant. Die beste Voraussetzung für einen Comedian ist, du musst witzig sein. Die allerbeste Voraussetzung für einen Comedian ist, wenn du witzig bist und Leute irgendwie zum Nachdenken bringst. Und das ist der Austausch, den ich meine. Den Austausch, den dann die Leute miteinander haben nach der Show. Boah, was hat er gesagt? Oh, cool. Und dass sie nach dieser, dass das Bit Menschen dazu bringt, nach der Show über das Bit und dann übergeordnet über die Sachen, die in dem Bit vorkommen, nachzudenken. Das ist aber eine Stufe von extrem elitären Comedians. Also es schafft nicht jeder Comedian. Ich glaube, das sollte auch nicht der Anspruch aller Comedians sein. Der erste Anspruch ist, werde so witzig wie möglich. Und wenn du dann intelligent und interessant genug bist, kann es auch vorkommen, dass du Menschen dazu bewegst, inspiriert zu sein. Aber ich finde nicht, dass ein Comedian mit dem Ziel hinausgehen sollte, in die Welt Menschen zu inspirieren, weil das ist dann keine Comedy. Inspiration wird niemals von dem Künstler hervorgerufen, weil er es will, sondern die Menschen nehmen die Inspiration, weil das Werk sie dazu inspiriert.
Das war Passun Arjant mit einem Bit über das Fahrradfahren in Berlin. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt vom Comedy Clash in Stuttgart aus dem November 2019. Den Link dazu, sowie die zu Passun und zum Beispiel zu seinem Podcast, findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Den YouTube-Kanal vom Comedy Clash kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Viele alternative Comedians, die man nicht so aus dem Fernsehen kennt zum Beispiel, sieht man da in sehr guter Qualität aufgezeichnet. Darum bediene ich mich da in kürzeren Auszügen ja auch immer mal wieder gerne. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.